Willkommen hier. Euch allen möchte ich zu Anfang noch ein gesegnetes, ein gesundes, ein von Gott ge- und erfülltes neues Jahr wünschen, dass er viel Gutes für euch alle bereit hat. Ich möchte euch heute, mit euch heute über das Vaterunser nachdenken und möchte euch mit reinnehmen in eine ganz persönliche geistliche Erfahrung mit diesem Vaterunser. Ich trage, Gerd hat es erwähnt, in Liebenzell die Verantwortung für eine Hochschule. Wir haben über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind Professoren, Dozenten, das sind akademisches Personal, aber auch Verwaltungspersonal dabei. Wir haben 220 Studierende in verschiedenen Studiengängen und ich bin dafür verantwortlich, dass dieser Laden läuft und dass die Abläufe funktionieren, dass Standards eingehalten werden und dass jede und jeder das tut, was er tun soll und nichts anderes. Und in der Regel funktioniert das auch ganz gut und es gibt dann ganz, ganz selten Situationen, da funktioniert es nicht ganz so gut. Und ich möchte euch von so einer Situation erzählen, wo es einmal nicht so ganz gut funktioniert hat. Ich war selber unter Druck, ich war im Stress und die Kolleginnen und Kollegen waren auch im Stress und wir sind in eine Meinungsverschiedenheit hineingeschlittert. Auf Deutsch, wir hatten Zoff, wir hatten Stress, wir hatten Ärger miteinander, wir hatten Krach. Ja, es gibt selten, aber es gibt's manchmal. Es war ein Freitagmorgen und ich hatte an diesem Tag keine Vorlesung, wollte zu Hause Vorlesungen vorbereiten oder irgendeinen Aufsatz schreiben oder irgendwas machen. Aber ich habe nichts hinbekommen. Es war richtig eine Blockade da. Und es ging nichts. Ich saß am Schreibtisch, habe die Datei aufgemacht und es ging nichts. Meine Frau kam an meinem Homeoffice vorbei, Büro, und sagte zu mir, vergiss es. In der Stimmung kriegst du eh nichts hin. Vergiss es. Mach einen Spaziergang. Weil meine Frau mich erstens kennt und zweitens fast immer recht hat, habe ich das dann auch gemacht. Und ich habe da so eine persönliche Runde hier, so über die Felder, 3 Kilometer. Und dann bin ich losgelaufen, Freitagmorgens war gutes Wetter, und habe so unterwegs meinen Hals geleert. Den Frust, den Ärger so ein bisschen rausgelassen. Ich habe mit Gott geredet, vielmehr ich habe vor ihm geklagt, frustriert. Und auf der Route ist es so, da kommt man irgendwann an einem Kruzifix vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Kruzifix ist. Das ist so ein Feldkreuz, haben katholische Christen dort aufgestellt, uralte Tradition, Feldkreuze, so ein Kruzifix, das hat ein Dach und dann hängt da am Kreuz der Gekreuzigte. Und immer wenn ich an diesem Kruzifix vorbeikomme, habe ich mir es zur persönlichen Regel gemacht, dann bleibe ich da stehen und spreche vor diesem Kruzifix ein Vaterunser. War für mich immer eine ganz tolle Sache, ist bis heute eine ganz tolle Sache, eine uralte christliche Tradition. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich mitten in meinem Ärger, meiner Wut, meinem Frust das Vaterunser gebetet. Beziehungsweise, lasst mich ehrlich sagen, ich habe es runtergeleiert. Und wie ich da so dastand vor diesem Kruzifix, vor dem Gekreuzigten und das Vaterunser gebetet habe, da habe ich mich gefragt, meine Güte, was bringt mir dieses Vaterunser jetzt in dieser Situation, in der ich hier drin stecke, in der ich hier leide? Ich habe den Eindruck gehabt, dieses Vaterunser ist ein Gebet, das für irgendeine andere Situation gedacht sein muss, aber nicht für meine. Ich hatte den Eindruck, das ist so überflüssig wie noch was in meiner Situation. Hätte Jesus sich nicht was anderes einfallen lassen können, das mir jetzt in meiner Situation, die von Frust, von Ärger geprägt ist, mehr hilft als dieses Gebet. Und dann stand ich da und ich habe es nochmal gebetet und dann habe ich es nochmal gebetet. Und in dieser Situation begann für mich eine geistliche Entdeckungsreise mit diesem Vaterunser und von der möchte ich euch heute ein bisschen erzählen. 3 Punkte. Das erste, das Vaterunser macht uns zu Kindern und lenkt unsere Sinne auf den Vater. Das Vaterunser macht uns zu Kindern und lenkt unsere Sinne auf den Vater. Das Vaterunser fängt mit 2 Worten an. Vaterunser oder unser Vater, egal wie rum. Und plötzlich merke ich, ich stehe vor diesem Kreuz, vor diesem Kruzifix als ein Kind. Ich stehe hier nicht als Chef, ich stehe nicht als Rektor, ich stehe nicht als Professor, ich stehe nicht als Pfarrer, ich stehe als Kind da, weil Jesus mich gelehrt hat zu beten, unser Vater. Ich rede ihn als Vater an, also bin ich Kind. Das Vaterunser beginnt mit einer Rollenklärung. Ich stehe jetzt nicht mit vor Kollegen, ich stehe nicht vor Studenten, nicht vor meiner Frau oder meinen Kindern, ich stehe vor Gott, meinem Vater, und ich bin damit automatisch Kind. Das ist ein Rollenwechsel, der uns demütig, erstens demütig und zweitens hilflos macht. Das Vaterunser macht uns mit den ersten zwei Worten, erstens demütig, zweitens hilflos. Ole Hallesby war ein großer norwegischer Erweckungsprediger und Theologe, und er hat ein Büchlein geschrieben über das Beten, und eine der Überschriften in diesem Büchlein lautet: Nur der Hilflose kann beten. Nur der Hilflose kann beten. Das ist die Rolle eines Kindes, das keine eigenen Möglichkeiten hat, um seine Bedürfnisse zu stillen. Ein Kind ist angewiesen auf seinen Vater, auf seine Mutter, dass die für ihn sorgen. Und das ist die Rolle, die uns das Vaterunser ganz am Anfang mit zwei Worten zuweist: Unser Vater, ich stehe da als Kind. Ein Kind muss in seiner Hilflosigkeit bitten, und das ist die Rolle, die uns das Vaterunser ganz am Anfang mit zwei schlichten Worten zuweist. Und dann beten wir unser Vater. Ich bete interessanterweise nicht mein Vater, auch wenn wir das oft meinen, mein Vater, ganz persönlich, individuell. Das Vaterunser kann ich nur als ein Kind beten, das diesen Vater zusammen mit ganz vielen anderen Kindern anbetet. Und diese Kinder sind möglicherweise dieselben Menschen, über die ich mich gerade vor diesem Kruzifix stehen so ärgere. Wow. Ich stehe in einer Solidarität mit vielen anderen, mit vielen anderen, mit denen ich vielleicht gerade Stress habe. Das Vaterunser ist kein Privatgebet. Ich kann es nur in einer unsichtbaren Gemeinschaft mit allen Schwestern und Brüdern dieser Welt beten. Und auch das relativiert nochmal, was mir gerade so sehr wichtig ist. Wenn ich dieses Gebet bete, dann kann es nicht nur darum gehen, was mir so wichtig ist, sondern dann muss es immer auch darum gehen, was uns allen in dieser riesigen Solidarität der Schwestern und Brüder wichtig ist. Ich kann dieses Vaterunser immer nur mit den Schwestern und Brüdern beten und nicht gegen sie. Zum Dritten, wir reden unseren gemeinsamen Vater als den an, der im Himmel ist. Das heißt, als einen, der nicht einfach ein Teil dieser Welt ist, der nicht den Bedingungen, den Nöten und den Grenzen dieser Welt unterworfen ist. Nun ist der Himmel auch nicht irgendwo hinter der Milchstraße, hinter Alpha Centauri oder sowas, sondern der Himmel ist eine Dimension, die mir näher ist als mein Hemd. Der Himmel ist mitten unter uns, aber er ist eine andere Dimension, die ich nicht sehen kann. Gott ist im Himmel und gleichzeitig unendlich nah bei mir. Nicht in fernen Galaxien, sondern mir näher als mein Hemd. Aber Gott, der in dieser ganz anderen Wirklichkeit zu Hause ist und der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, den bitte ich, dass er jetzt in meine Wirklichkeit, in der ich hier vor diesem Kruzifix stehe, mit meinen Sorgen, mit meinem Ärger, mit meinem Frust, dass er jetzt aus seiner ganz anderen Welt mit den ganz anderen Möglichkeiten hineingreift in meine Wirklichkeit. Und dann beginnt es, Vaterunser geht weiter mit drei Bitten, in denen es zunächst mal überhaupt nicht um mich geht. Das war ja das, was mich am Anfang gestört hat. Ich stehe da, ärgerlich, frustriert, ein bisschen wütend und merke, da geht's gar nicht um mich. Beim zweiten Mal merke ich, oh, es geht nicht um mich. Das hat vielleicht einen tiefen Sinn. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das sind drei Bitten, für deren Erfüllung ich so gut wie nichts tun kann, so gut wie nichts beitragen kann, in denen es aber um die zentralen Dinge dieser Welt und ihrer Zukunft geht, und wir bitten Gott, dass er selber das tut, dass Gott selbst für die Heiligung seines Namens eintritt. Da geht's drum: Gott, tritt du für die Anerkennung und die Anbetung deines Namens ein. Sorg du selber dafür, dass alle Welt, dass möglichst alle Menschen zur Anerkennung und Anbetung deines Namens kommen. Das meint, dein Name werde geheiligt. Wir beten dafür, dass Gott dafür sorgt, dass Menschen die Mitte ihres Lebens im Lob Gottes finden. Und wir können das nicht tun, aber wir bitten Gott dafür, dass er es tut. Und er soll sein künftiges Reich kommen lassen, damit die Not und das Elend dieser Welt, damit Leid, Tränen und Not ein Ende nehmen. Auch dafür kann ich so gut wie nichts tun. Nur relativ wenig. Ich kann nur darum bitten. Aber dass dieses Reich kommt und dass Gott es kommen lässt und dass sich Gottes Wille erfüllt und geschieht, das ist wichtiger als alles andere, was mich in meinem Leben je betreffen könnte. Und in jedem Fall wichtiger als der Frust und der Ärger, mit dem ich an diesem Morgen vor diesem Kruzifix stand. Und den ihr vielleicht heute in euch tragt oder die Sorgen, die ihr in euch tragt. Mit den ersten Zeilen des Vaterunsers rückt uns Gott und rückt unseren Blick zurecht. Er rückt uns weg von unseren Nöten und er blickt hin auf das, was ihm wirklich wichtig ist. Der Grund ist, wenn Gott zu seinem Ziel kommt, dann komme ich auch zu meinem Ziel. Wenn Gott zu seinem Ziel kommt, komme ich auch zu meinem Ziel. Wenn Gottes Name nicht geheiligt würde, wenn Menschen nicht zur Anerkennung und Anbetung seines Namens kommen, wenn sein Reich nicht kommen würde, wenn sein Wille nicht geschehen würde, dann wäre auch all das, wirklich all das, was mich gerade umtreibt, restlos vergeblich und dann wäre völlig wurscht, was ich tue und was mir wichtig ist. Indem ich das Vaterunser zuerst zum hilflosen und bittenden Kind macht. Und mich in eine Gemeinschaft von Kindern einreiht, die mit mir und neben mir dieses Gebet sprechen. Da wird vieles klein und nichtig, was mir im Moment so groß und wichtig ist. Das tut das Vaterunser zuallererst am Anfang mit uns. Und ihr merkt, wenn wir das Vaterunser beten, dann findet im ersten Satz diese Rollenklärung statt. Da wird erklärt, wer der ist, mit dem wir reden, wer wir sind, die wir hier beten und in welchem Verhältnis wir zueinander stehen und in welchem Verhältnis wir als Schwestern und Brüder zueinander stehen. Dieses Gebet macht uns mit vier Worten bescheiden und demütig. Unser Vater im Himmel. Mit vier Worten macht es uns bescheiden und demütig. Und mit den ersten drei Bitten, in denen es nur ums Handeln Gottes geht, wird auch all das, was uns umtreibt, wird ein bescheidener Platz zugewiesen. Und nun ist eines ganz wichtig. Das geschieht nicht, weil wir Gott nicht wichtig wären. Das geschieht nicht, weil ihm unsere Anliegen, unsere Stimmungen, unsere Nöten, Sorge, unseren Ärger und unser Frust egal wäre, sondern das geschieht dazu, dass wir in ein gesundes Verhältnis zum Vater im Himmel, zu unseren Schwestern und Brüdern und zu uns selbst kommen. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen mit so einem pubertären Motto leben. Ich, alles und so fort. Ich, alles und so fort. In einer Zeit des Individualismus, wo es nur kleine Sonnenkönige gibt, um die sich die ganze Welt drehen soll und wir fühlen uns und benehmen uns oft wie so kleine Sonnenkönige, dass sich alles um uns drehen soll, und dass wir möglichst schnell unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche geklärt bekommen. Jesus lehrt uns hier ein Gebet, wo wir zu Kindern neben anderen Kindern werden, die auf einmal unsere Geschwister sind. Ein Gebet, in der es bis zur Hälfte nicht um uns persönlich geht, sondern um Gott, um seine Zukunft, sein Reich und seinen Willen. Das ist eine Klärung. Und vielleicht spürt ihr, was dieses Gebet an diesem Morgen mit mir gemacht hat. Wo ich zunächst überhaupt nichts mit diesem Vater uns anfangen konnte, weil meine Emotionen, Gefühle mich so blockiert haben, hat das dreimalige Beten dieses Gebets mir klar gemacht, das ist jetzt die Botschaft dieses Vater unsers. Es geht nicht um dich. Es geht zuerst mal gar nicht um dich. Es geht um Gott. Und wenn es um Gott geht, dann werden irgendwann auch deine Probleme klarer, gelöster und lösbarer. Und das Zweite, das Vaterunser zeigt uns, wer wir sind und was wirklich wichtig ist. Das Vaterunser zeigt uns, wer wir sind und was wirklich wichtig ist. Nach diesen drei Bitten, in denen es um Gottes Namen, Gottes Reich und Gottes Willen geht, da geht es dann auch um mich, aber in einer ganz anderen Weise geht es um mich. Da kommen drei Bitten, wo es eigentlich um uns geht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir beten nicht für mein täglich Brot, für meine Schuld, für meine Versuchung, sondern da beten wir um unser täglich Brot, um unsere Schuld. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir stehen auch hier wieder nicht als Einzelne da, sondern als Gemeinde vor Gott. Und wir müssen lernen, dass Gott uns auch niemals als Einzelkinder oder als Einzelkämpfer ansieht, sondern als Geschwister einer großen Kinderschar und als Glieder einer weltweiten Gemeinde. Und das Nächste, was auffällt, wofür ist das, wofür wir nicht alles bitten in diesem Vaterunser. Wir beten nicht für Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld. Für all das beten wir komischerweise nicht. Wir beten nicht um Erfolg. Wir beten noch nicht mal um Lebensglück. Wir beten noch nicht mal um eine glückliche Ehe und Familie. Wir beten noch nicht einmal in direkter Weise um Gesundheit. Es ist hochspannend zu sehen, für was wir alles nicht beten in diesem Vaterunser. Das müsst ihr uns recht verstehen. Nicht, dass man dafür nicht beten dürfte. Aber hochinteressant, dass es in diesem Gebet nicht die erste Rolle spielt. Wir beten nur um drei Dinge. Und in diesen drei Dingen zeigt sich, was wirklich wichtig ist im Leben, um das tägliche Brot und die Vergebung unserer Schuld. Und wir sprechen die Vergebung unserer Schuld anderen zu und wir beten darum, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, sondern von dem Bösen. Und der Böse ist hier der Satan, ist hier der Teufel, dass wir von dem Bösen erlöst werden. Das ist das, was wirklich wichtig ist. In der Bitte um das tägliche Brot, da wird deutlich, was wir elementar zum Leben brauchen. Und das steht in einem unübersehbaren Kontrast zu dem, was wir meinen, was wir für unser Leben alles bräuchten. Gott schenkt uns sehr viel, keine Frage. Er schenkt uns tolle Klamotten, er schenkt uns Smartphones und Kino und Pizza. All das schenkt Gott auch und für das kann man auch beten, okay. Aber in dieser Brotbitte wird klar, was wirklich wichtig ist und was nur Zugabe ist. Ohne Brot würden wir innerhalb von 30 Tagen verhungern. Ohne Wasser wären wir in 3 Tagen tot. Zum Leben brauchen wir weder Smartphones noch Kino, aber ohne Brot und Wasser geht es nicht. Und wenn wir diese Bitte wieder im Plural aussprechen, unser täglich Brot, dann stehen wir wieder mit dieser Bitte in einer weltweiten Solidargemeinschaft. Dann beten wir, dass wir alle das bekommen, nicht nur ich, sondern dass wir alle als weltweite Kinder Gottes das bekommen. Und ihr spürt, wie uns diese Bitte in eine Verpflichtung mit hineinnimmt. Ich kann nicht gedankenlos um mein tägliches Brot bitten, sondern ich muss da automatisch, wenn ich um unser täglich Brot bitte, auch an die Schwestern und Brüder denken, für die das eine sehr existenzielle Frage ist. Für uns ist die Essensfrage meist eine Entscheidungsfrage. Burger oder Döner oder irgend sowas. Ne? Für viele Menschen ist das eine existenzielle Frage. Im Südsudan ist es für manchen Familienvater alles andere als klar, ob er morgen noch was zu essen für seine Kinder besorgen kann. Die Bitte um das tägliche Brot zeigt uns, dass wir bedürftige Geschöpfe sind. Mit unserer menschlichen Natur unglaublich bedürftige Geschöpfe sind, die sehr zerbrechlich sind. Sie zeigt uns, dass Gott gütig ist. Aber sie relativiert auch das, was uns so wichtig ist. Wir können auch ohne den tollsten Urlaub leben. Wir können auch ohne das beste Smartphone leben. Wir können uns auch ohne die tollsten Klamotten durchschlagen. Aber es macht uns deutlich, wir brauchen das Brot und das Wasser zum Leben. Und dann kommt diese Bitte um Vergebung. Gott macht uns klar, was das Hauptproblem unseres Lebens ist, nämlich die Schuld, die mich vor Gott und meinem Nächsten trennt. Und Gott macht uns auch hier klar, was das Hauptproblem der Schuld ist, nämlich, dass sie irreparabel ist. Dass ich das nicht einfach reparieren kann, dass ich das nicht einfach von mir aus selber wieder hinbekomme. Ich kann Schuld nicht wieder ungeschehen machen. Ich kann sie nicht wieder gut machen. Ich kriege eine einmal begangene Sünde nicht selber wieder aus der Welt raus. Da bin ich hilflos. Abgrundtief hilflos, sie ist da und sie steht zwischen mir und Gott und sie steht zwischen mir und meinen Mitmenschen. Und die einzige Möglichkeit, wie mit dieser Schuld wieder klarzukommen, ist Vergebung. Anders geht es nicht. Wir brauchen Gottes Vergebung unserer Schuld wie die Luft zum Atmen, und wir brauchen Vergebung und Versöhnung untereinander. Wenn wir einmal sterben, und jeder von uns muss einmal sterben, dann kommt es auf drei Dinge an. Erstens, ich brauche Versöhnung mit Gott. Zweitens, ich brauche Versöhnung mit meinen Schwestern und Brüdern, mit meinen Mitmenschen, mit allen meinen Mitmenschen, und ich brauche Versöhnung mit mir selbst. Auf diese drei Dinge kommt es an, wenn ich einmal sterben muss. Und genau darum geht es in dieser Bitte. Wir bitten um Vergebung. Und im ersten Johannesbrief, da heißt es dann, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott will vergeben. Er sehnt sich danach, uns zu vergeben. Aber er zwingt uns seine Vergebung nicht auf. Gott will gebeten sein, und das tun wir im Vaterunser. Und mit dieser Vergebungsbitte, da ist eine Selbstverpflichtung verknüpft. Eine Selbstverpflichtung zur Vergebung gegenüber anderen. Das ist eine heikle Sache, eine heikle Geschichte. Es kann sein, dass wenn Menschen uns Dinge angetan haben, wenn wir tief verwundet, tief verletzt sind, dass wir viel Zeit brauchen, um anderen zu vergeben. Gott zwingt uns nicht, etwas im Hauruck-Verfahren zu tun. Er lässt uns Zeit. Aber in dieser Bitte steckt ja eine tiefe Wahrheit unseres Lebens drin. Wenn wir nicht vergeben, dann schadet das ja nicht dem anderen oder der anderen, die an uns schuldig geworden sind, sondern dann schadet das am Ende uns selbst. Nicht zu vergeben, das ist ja so, wie wenn wir Rattengift trinken und dann warten, dass die Ratte stirbt. Die Leidtragenden werden immer wir selber sein. Wird nie der sein, der oder die an uns schuldig geworden sind. Deshalb, anderen zu vergeben, ist das beste Mittel, um selber gesund zu bleiben, um selber geistlich am Leben zu bleiben, um selber heil zu werden. Wir gehen an unvergebener Schuld selber kaputt. Deshalb, es ist ein Heilmittel für uns selbst. Und das gilt nun ganz besonders für die unvergebene Schuld auch gegenüber mir selber, uns selber. Wir machen uns ja am öftesten selber fertig für das, was wir gemacht haben. Weil wir uns selber nicht vergeben können, was wir getan haben. Wir brauchen Versöhnung mit Gott, wir brauchen Versöhnung mit anderen und wir brauchen Versöhnung mit uns selbst. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das heißt, vergib dir selbst, wo du dich selber anklagst. Versöhne dich auch mit dir selbst. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, wie ich nach drei Vaterunsern vor diesem Kruzifix stand an diesem Morgen. Da hatte man so einen Hals, so einen dicken Hals, weil man sauer war auf andere. Dann musste ich dreimal diese Zeilen beten. Und dann dämmert mir, wie fixiert ich auf meinen Ärger, auf meinen Frust war, dass ich überhaupt keinen Blick mehr für die Schulddimension meines Lebens und meiner Beziehungen hatte. Und plötzlich stand die Frage im Raum, wo bist du vielleicht an deinen Mitarbeitern und Kollegen schuldig geworden? Wo hast du vielleicht sie verletzt? Wo bin ich vielleicht einfach nur über mich selber verärgert und projiziere jetzt diesen Ärger auf andere? Wie viel an meinen Anklagen ist vielleicht Selbstanklage? Wenn wir das Vaterunser beten, ist es eigentlich eine große Aufarbeitung und Klärung unserer Beziehungen, unserer Beziehung zu Gott, unserer Beziehung zum Nächsten und unserer Beziehung zu uns selbst. Und schließlich geht's noch um Versuchung und Erlösung. Nun stand ich wieder mit meinem Ärger, mit meiner Frust und betete, und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Böse, das war in dieser Konfliktsituation für mich völlig klar, das Böse ist woanders, ich bin's nicht. Und die Lösung war für mich auch klar, Gott haut drauf und erlöse mich von dem ganzen Mist. Aber dann wurde mir sehr schnell klar, es geht hier um eine viel tiefere Dimension. Wenn wir hier vom Bösen reden, dann geht es nicht um das Böse als eine abstrakte Größe, sondern geht es um den Bösen. Es geht um den Satan, es geht um den Teufel. Und die größte Gefahr unseres Lebens, meines Lebens, ist nicht, dass an unserer Hochschule irgendwas schiefläuft, dass da möglicherweise irgendwas nicht funktioniert, sondern die größte Gefahr ist, dass ich mich vom Bösen verführen lasse, etwas Falsches zu tun und an etwas Falschem zu hängen, falsche Werte zu setzen, falsche Ziele zu setzen. Die größte Gefahr ist, dass ich etwas vergötze in meinem Leben, dass ich unbedingt etwas haben will, was aber gar nicht Gottes Wille ist. Und dass er vielleicht etwas ganz anderes haben will. Dass er vielleicht ein ganz anderes Ziel hat mit meinem Leben und mit dieser Hochschule. Und an diesem Morgen stand ich in der Versuchung, meine Ziele, meine Wünsche, das, was ich dachte, höher und wichtiger zu nehmen als das, was Gottes Pläne sind. Mit der Versuchungs- und Erlösungsbitte nötigt uns Gott dazu zu fragen, was ist uns das Allerwichtigste in unserem Leben? Und es war an diesem konkreten Tag mein Hauptthema. Und mit dieser Frage stehen wir, mit dieser Bitte stehen wir immer wieder in der Frage, wo gibt's eigentlich in meinem Leben noch andere Größen, noch andere Götter und Götzen neben Gott, die mir gerade so wichtig sind, was mich gerade in Versuchung führt, anderen Zielen eine größere Priorität zu geben als Gott. Diese Bitte, die führt uns auf einen Prüfstand, damit wir uns nicht verirren in unserem Leben. Mit der Brotbitte, mit der Vergebungsbitte und mit der Bitte um die Erlösung vom Bösen will Gott uns wieder klar machen, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir sind sehr zerbrechliche Menschen, wir brauchen das tägliche Brot, sonst ist unser Leben in Gefahr. Wir brauchen Vergebung, sonst sind unsere Beziehungen zu Gott, zu Mitmenschen und zu uns selber in Gefahr. Und wir brauchen Erlösung vom Bösen, sonst ist unsere Ewigkeit in Gefahr. Auch mit diesen Bitten zeigt uns Gott, was groß und wichtig und was klein und nichtig ist. Ich stand vor diesem Kruzifix, vor diesem Feldkreuz und plötzlich war klar, das, was mich verärgert hat, das, was mich so frustriert hat werden lassen, das war wirklich klein und nichtig. Und komischerweise hat mich dieses Gespräch mit Gott im Vaterunser dann wieder in die Lage versetzt, eine neue Perspektive auf diese schwierige Situation zu gewinnen. Da wurden die Werte neu justiert. Da wurde neu justiert, was mir so wichtig war und was vor Gott eigentlich ganz unwichtig ist. Ein drittes und letztes. Das Vaterunser stellt mir den vor Augen, der das kann, was ich nicht kann. Das Vaterunser stellt mir den vor Augen, der das kann, was ich nicht kann. An diesem Morgen habe ich ständig dran rumgemacht, was ich tun kann, was ich anders machen sollte, tun sollte, wie ich reagieren sollte, ob wütend und verärgert draufhauen, ob geschmeidig und sanft, ob ganz anders. Und dann macht mir Gott klar, du hör mal her, am Ende dieses Vaterunsers, da betest du, denn dein ist die Kraft und das Reich und die Herrlichkeit. Da macht er mir klar, dass er Möglichkeiten hat, die ich nicht habe. Dass er besser handeln kann, als ich je handeln könnte. Und dass ich in der Versuchung war, die Dinge selber zu lösen, die eigentlich nur er lösen kann und die er auch lösen will. Das war echt peinlich. Ich stand da wahrscheinlich eine Viertelstunde vor diesem Kruzifix, weil noch mich jemand gesehen hat, war mir in dem Moment auch wurscht. Und ich habe eine Geschichte mit Jesus und mit diesem Kruzifix und einem dreimaligen Beten des Vaterunsers erlebt. Und da macht mich Gott mal ohnmächtig, damit wir Augen bekommen für seine Macht und seine Größe. Damit wir Augen bekommen, was wirklich wichtig ist und wem wir eigentlich vertrauen sollten. Diese Konferenz heißt Gott machen lassen. Gott machen lassen. Am Ende des Vaterunsers geht's ums Loslassen. Denn dein ist die Kraft und das Reich und die Herrlichkeit. Da geht's ums Loslassen von unseren Wünschen, von unseren Möglichkeiten, von unseren Zielen. Uns geht darum, wieder in Gottes Nähe zu kommen, an Gottes Seite zu treten und seine Perspektive, seinen Blick geben zu lassen für die Dinge in unserem Leben und die Dinge in dieser Welt und uns mit seinen Zielen wirklich zu vereinen. Dieser Morgen, dieser Spaziergang, dieses Stehen vor diesem Kreuz hat mir ein anderes Verhältnis zu diesem Gebet gegeben. Und daran wollte ich euch Anteil geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte ein Gebet sprechen. Du guter Herr, danke für dieses Gebet. Danke, dass du uns mit diesem Gebet wieder in deine Nähe bringst. Danke, dass du uns mit diesem Gebet wieder einen Blick für das gibst, was dir groß und wichtig ist. Und danke, dass du uns einen Blick gibst, was für unser Leben entscheidend ist. Und jetzt wollen wir das tun miteinander, dass wir vor Gott dieses Gebet sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne euch.